Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrath, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus live von der Campix. Letzter Tag, lustige Runde, wie immer kleiner Recap. Wir haben es hier schön zusammengefunden, bevor ich jetzt jeden vorstelle und nicht zu viel Zeit verliere. Macht das jeder bitte kurz selbst. Und wir haben erst gesagt, drei Sachen, einmal die Sache, die ihr gelernt habt und von wem. Und da würde ich sagen, der Mann, der am meisten gesprochen hat, gefühlt war ja jeder Vortrag. Also ich glaube, du hast sogar teilweise zweimal zu, parallel zu dir selber gesprochen, Nils, oder? Hab mir gesagt. Würde ich sagen, Nils, fängst du einfach an. Was war so der eine Megatipp, der wo sagt, der bringt mich wirklich weiter?
Ja, ich sollte mich jetzt erst vorstellen.
Ach, ja, genau.
Nils Danke von Content Fleet. Und das Erste und Wichtigste, was ich gelernt habe von Markus Tirok, dass man sich niemals selber vorstellt. Sondern immer der Host, der einen einlädt.
So, das war aber Contentix, oder?
Ja, das war Contentix.
Aber das ist der Recap von der Campix. Nur für die Campix. Also bitte, aber netter Tipp. Aber falsche Konferenz.
Jetzt musst du weiterblättern.
Okay, dann gebe ich aber jetzt erstmal das Wort an dich zurück, weil ich dann nochmal kurz überlegen muss.
Ja, also, Thomas.
Ja, willst du nicht den Tipp von Nils gleich verarbeiten und nicht vorstellen? Nein, ich mach alles gut.
Also Thomas Wagner, der Mensch, der wirklich jeden, der blöde Fragen auf der WordPress-SEO-Gruppe in Facebook stellt, erstmal rasiert.
Das stimmt.
Wo wir alle sehr dankbar sind für, zu damit recht. Wir das nicht machen.
Zu Recht, ja.
Also ja, also Thomas Wagner, SEO-Freelancer aus dem schönen Leipzig, der in der WordPress- und SEO-Gruppe auf Facebook regelmäßig die Leute rasiert. Ja, das stimmt.
Das ist wichtig. Nicht blockieren, ne?
Nee, ich kenne die Admins gut. Ja, Spaß beiseite. Nee, Spaß. Wir lassen den Spaß drin. Ich darf auch nicht zur Contentix sagen. War nämlich tatsächlich für mich das spannendere Thema, weil das nicht mein tiefes Kernthema ist, aber ich bringe sofort zur SEO-Campix.
Also ist das Hauptlearning, man sollte lieber zur Contentix gehen?
Nein, das Hauptlearning ist, man sollte zu allem gehen und vor allen Dingen zu den Dingen, wo man sagt, das begegnet einem regelmäßig, ist aber nicht das Kernthema. Was soll ich denn in meinem Kernthema SEO auf einer SEO-Konferenz noch lernen, wenn ich den ganzen Tag SEO mache und den ganzen Tag mit den Leuten, die hier so sitzen, kommuniziere? Ich habe aber viele Impulse mitgenommen aus unterschiedlichen Vorträgen. Aus dem Audisto-Vortrag habe ich mitgenommen, dass ich tatsächlich meine Relaunch-Prozesse noch besser machen kann. Also da habe ich Ideen mitgenommen. Beim Jan Bragebusch, wir haben ähnliche Thematiken, habe ich gelernt. Google ist wirklich gerade scheiße. Da ist auch nichts schön zu reden. Das hast du auch laut genug und 20 Mal auf der Bühne gesagt. Ich wollte es wiederholen.
Was ist denn da so scheiße, Entschuldigung?
Ja, die falschen ranken. Also nicht unsere Kunden ranken, sondern die Kunden von anderen ranken.
Nein, also wenn ich da kurz reinhaken darf.
Deswegen, also gar nicht.
Ja, ich habe so ein schönes Beispiel gezeigt, wie auf Suchvolumina von 200 bis 400.000 auf generischen medizinischen Begriffen gerade eine expired US-Domain mit keinerlei Historie im Dachraum einfach da ist mit ihrem eigenen Spam-Netzwerk. Hab mir das mal so in den Hintergrund ein bisschen angeschaut und dann findet man sehr starke Korrelation, also mit 95-98% Wahrscheinlichkeit, dass da eine kriminelle Bande dahinter hängt, die sogar vom FBI gesucht wird, weil sie illegale Präparate in mehreren Ländern verkauft oder illegale Medikamente und so weiter tatsächlich auf den Markt wirft, die gesundheitsgefährdend sind. Und Google hat sich gedacht, das wäre doch okay, wenn man kein ERT hat und kein deutsches Link-Netzwerk, sowas einfach mal auf Position 1 bis 2 bei solchen medizinischen Termen drauf zu knallen.
Ja, aber vielleicht ist, das nicht der Sinn von diesem Spam-Update?
Das ist ein zweiteiliges Spam-Update.
Also vielleicht ist das einfach nur eine nette Hilfestellung für die Ermittlungsbehörden.
Also die Theorie, dass der Praktikant Spam-Update falsch verstanden hat, halte ich dafür glaubhafter.
Okay, aber vielleicht spielt es auch damit zusammen, dass jetzt Google einfach hässliche Titel schreibt, anstatt die zu nehmen, die da sind.
Ja, das ist zu frisch, das kommt auf der Campix noch nicht.
Ja, aber wir sparen jetzt ganz viel Zeit in Zukunft, ne? Wenn wir nicht mehr selber Title und Description erstellen müssen.
Einfach leer lassen alles.
Einfach leer lassen alles, macht der Google sowieso selbst. Sparen wir unglaublich viel Zeit.
Und ich ladezeit bin, wieder.
Also ich, total, super. Ich bin gespannt, wann die ersten Abmahnungen aufgrund von Seitentiteln und Meta-Description, Umschreibungen auftauchen, weil das Ganze so ist, dass irgendwer der Meinung ist, man dürfte das nicht. Und man dann Gerichten beweisen muss, ob das Ganze so ist, dass man selber diesen Schrott geschrieben hat oder Google das umgeschrieben hat. Also ja, ich glaube, das wird lustig.
Das medizinische Bereich, Apotheken,
Health-Claims. Das sieht doch keine Sau. Da fragt doch keiner ab. Wir sind doch alle froh, dass er da
wohl ist. Ich sehe schon so ein paar Informationsbeauftragte, sich von ihrer Familie verabschieden und sage, ich bin dann mal
im nächsten Strafvollzug. Wenn Google sich einen Medikamententext nimmt und den Preis von irgendwas anderem einfach mal dazu klatscht oder eine Mengenangabe oder eine Dosierungsangabe einfach reinbaut.
Nebenwirkungen raus.
Das wird halt sehr spannend.
Irgendwo stand der Preis auf der Webseite.
Ja, aber es war ein anderer Preis.
Genau, aber sorry, jetzt habe ich das ganze Format durcheinander gebracht.
Nein, alles, ja, machst du es doch. Gott, alles gut. Also, das war so wirklich so, wo ich sage, das war für mich wichtig, so in meinem beruflichen Alltag, weil ich damit zu tun habe. Ansonsten habe ich mich sehr, sehr viel wieder, wie üblich, in Korridoren, Hinterzimmern, nicht an der Captain's Bar, weil zu, aber mit Menschen rumgetrieben und viel, viel, viel gesprochen. Was waren so die wichtigsten Themen? Also die Themen, die wenig auf der Bühne waren, waren tatsächlich die Core-Updates, weil ich glaube, alle SEOs nicht so genau wissen, was man damit machen soll. Ja, also es ist halt sehr, sehr, sehr schwer einzuordnen, gerade wenn ein Monat ist, wo Google sagt, komm, 5, auf. Passt schon, ne?
Dann such noch dir, zwei
such dir, genau, such dir raus, was zu dir passt, interpretier es einfach irgendwie und dann, das war nicht so schön. Core Web Vitals hat mir unendlich viel mit der, von der Aussage, ist total SEO irrelevant, hat nichts mit Ranking zu tun, bis hin, dass die gesagt haben, ja, aber ich kann das im Umkehrschluss benutzen, um einfach, wenn meine Technik im Griff habe, da Kosten zu sparen oder halt mal überhaupt Prozesse in der Hand zu nehmen. Das war sehr, sehr spannend und da sind wir eigentlich bei dem größten Win dieser Campix, die Talkrunden. Das waren extrem viele Talkrunden, viel, viel, viel mehr, als ich das in Erinnerung hatte, aber es kann auch am Gehirn liegen. Ich fand alle Talkrunden gut. Ich habe eine verpasst, das war eine mit Lipdi, die soll wohl wirklich gut gewesen sein. Die habe ich leider verpasst, habe ich verpennt. Alle anderen habe ich gesehen, war sehr, sehr schön. Das war so mein Highlight. Ja. Und ich behaupte, und jetzt mache ich Werbung für Marco, weil man die Aufzeichnung, glaube ich, auch im Nachhinein noch kaufen kann. Wenn nicht, Marco, mach das. Allein für die Talkrunden lohnt sich das Geld, nochmal zu investieren, sich die Aufzeichnung anzuhören. Also ja. Das wäre jetzt so ein echter Tipp, wo ich sage, mach das. Die Talkrunden waren geil.
Ich habe mir auch mehrere Talkrunden angeschaut und ich muss auch sagen, das war eine super Bereicherung, weil man halt so schnell so unterschiedliche Facetten da auch nochmal gesehen hat und auch sehr schön gesehen hat, wo Überschneidungen waren, wo alle eigentlich auf der Bühne sich absolut einig waren und wo halt aber auch unterschiedliche Vorstellungen einfach vorhanden waren.
Jetzt verrat aber doch mal den Leuten jetzt, die das Programm kennen, welche Talkrunde war das, in der du gar nicht selber gesessen hast?
Das überlege ich auch gerade. In der mit Pip warst du nicht, da saßt du nicht.
In der spontanen.
Nein, in der, in der spontanen saßt du auch nicht.
Nein, sondern das war vor meiner vorhin.
Stimmt. Das hast du auch nicht im Deutschland.
Doch, ich stand hinten.
Ach so.
Genau. Und, aber ich weiß nicht mehr, wer das genau in der Runde war. Das ist das Peinliche gerade.
Marco, Deutschländer?
Ja, stimmt. Marco war da, Deutschländer war da. Und dann?
Weiß ich nicht. Ich musste dann Podcasten gehen.
Wie heißt
Sascha.
Der Sascha war da, genau. Und dann von Dev.
Debt,
genau.
Ja, genau. Ja, und da,
ja, es sind vier Tage. Es sind vier anstrengende Tage gewesen. Entschuldigung, bitte, liebe Zuhörer.
Und tausend Leute, die man auf dem Flur und am Abend und beim Netzwerken trifft und dann und mein Namensgedächtnis, da bin ich sowieso raus.
Ja, deswegen haben wir einen Namen auf den Schildern und am Rücken.
Stimmt. Aber die Talkrunde fand ich trotzdem sehr, sehr gut. Also, beide nicht beteiligt, aber schön.
Genau.
Spannend.
Dann, Beatrice, bei dir also, Schönes?
Da ich ja nicht bei der Contentix war, darf ich mich gerne selber vorstellen. Also, Beatrice Köhler, SEO-Freelancerin aus Nürnberg. Meine Hauptkunden sind in erster Linie Local-SEO-Kunden. Also ist das so das, was ich am liebsten mache. Und deswegen habe ich mir hier auch Local-SEO-Vorträge natürlich angehört. Muss aber da sagen, ich habe ganz viel Bestätigung bekommen, dass andere SEOs das ähnlich oder genauso machen. Das war relativ schön. Aber mitgenommen habe ich auch aus dem Audisto-Vortrag einiges, was das Thema Testen angeht, dass ich da wirklich noch detaillierter Testumgebungen definieren muss und auch die Art der Tests und was Ergebnisse sein sollen. Also auch da die Aufzeichnung von Audisto kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema Webseiten, Relaunches und dergleichen auseinandersetzt, wobei wir in einem Talk festgestellt haben, wir sind ja ganz schnell dabei, einen Relaunch von einer Seite zu machen. Aber wenn man das denn machen möchte, unbedingt da ganz doll drauf achten, also das gerade das Thema Testumgebung. Und ansonsten, was auch schon Nils und Thomas gesagt haben, also die Flurgespräche sind eigentlich so das, was am meisten wert ist, weil man da so bestimmte Themen auch nochmal sich rausgreifen kann und austauschen kann und sagen, mal, ich habe hier ein Problem mit einem Kunden, kennst du das? Und, also wirklich Gold wert, dieser Austausch auf dem Flur und auch bei mir die Talkrunden. Also eindeutig, also das, wo teilweise ein sehr, sehr schönes, hohes Niveau auch drin war, wo man viel auch nochmal so mitnehmen konnte und dann wiederum viel in die Flurgespräche mit reinnehmen konnte von dem, was in den Talks besprochen wurde. Das war, konnte man viel nochmal weiter diskutieren. Genau.
Bei Local gerade, warst du bei Boris und Rudi?
Genau.
Ja. Aber davon habe ich auf den Gängen sehr viel Gutes gehört.
Ja, war, also haben wirklich einen sehr, sehr guten Vortrag gemacht. Und war auch sehr spannend, wie sie das ganze Thema Loki-SEO angehen. Es gibt ja immer noch da draußen so möchte gern SEOs, die sagen, naja, wenn du auf mehrere Standorte ranken willst, packen wir dir halt einfach verschiedene Landingpages. Es ist egal, ob du da einen Standort hast oder nicht. Und die haben einfach sehr, sehr klar verdeutlicht, dass das eben keine Strategie ist, dass man nur dann lokal wirklich ranken kann, wenn man dort auch wirklich einen Standort hat, eine regionale Rufnummer hat und man und Google tatsächlich auch sieht, okay, dieses Unternehmen gibt's da. Also das wäre so meine Botschaft an alle da draußen, wenn ihr auf mehreren Standorten ranken wollt, bitte, bitte, dann habt auch einen Standort in dieser Stadt, wo ihr ranken wollt. Und das ist das, was da auch sehr, sehr klar noch rübergekommen ist.
Okay, aber Mike,
mit vielen anderen Dingen auch.
Also ich weiß es ja selber, wenn du jetzt nicht in einer mega Großstadt bist, dann wird es schwer, aber wenn du schon, es gibt ja auch die normalen Großstädte, die jetzt nicht mega Großstädte sind, wo man das durchaus sieht, also wir kennen ja selbst die Kollegen im SEO, auch im Rhein-Main-Gebiet kennen wir da zwei Leute, drei, die da den schönen Footer haben und jede Stadt im Rhein-Main-Gebiet mitgenommen haben und die dann durchaus ohne Standort auch in den Top 5 sind, also so. Und das Schöne ist natürlich, da das Local drüber ist, kommt halt nicht so wahnsinnig, nicht mehr so viel an wie früher, aber es kommt noch an und eine einfache Seite anzulegen und eine lokale, also eine Telefonnummer von dem Ort zu bekommen, ist halt piep, also ich hast ja in 2 Sekunden gemacht, ist ja gar kein Act. Ja. Und das reicht schon, also für, nicht für Berlin, aber durchaus große Darmstadt, Wiesbaden und sowas, ich glaube, das reicht das schon, ganz ehrlich gesagt.
Das stimmt, aber eben nicht mit Google My Business.
Also genau. Nee, das geht nicht, mit Google My Business geht nicht.
Aber sie haben alles drei gezeigt, das fand ich schön. Genau. Sie haben echte Zahlen gezeigt, sie haben sowohl die Rankings gezeigt, sie haben den Traffic aufgesplittet nach dem, was sie über die Suche gekriegt haben. Und sie haben auch aufgezeigt, wie viel sie aus Google My Business und auch aus solchen Verzeichnissen, aus den Verzeichnissen, was sie so aus welchen Verzeichnissen für Traffic gekriegt haben, wo sie sich eingetragen haben. Und einfach dadurch, dass sie diese unterschiedlichen Kanäle mit aufgezeigt haben, fand ich, haben sie da sehr, sehr
viel gezeigt. Sie haben auch so viel noch angerissen. Sie haben auch angerissen, wie du diese ganzen Sachen über Google Analytics tracken kannst, ja, dass du einfach mit Parametern arbeiten kannst. Und also haben ganz, ganz viel angerissen, wo ich sage, Mensch, wenn jemand noch nicht so tief drin ist in dem Thema, hat er da wahrscheinlich für die nächsten 6 bis 12 Monate Hausaufgaben mitgenommen. Selbst wenn er nicht mehrere Standorte hat, sondern nur 1 oder 2 Standorte hat, ganz viel Hausaufgaben einfach
mitgenommen. Ja, absolut. Weil was ich wo da krass finde, ist ja, nachdem es ja diese ganzen Google-Rechtsstreitigkeiten, Verzeichnisse und etc., dann haben die ja aus Gründen ja oben diese komische Box nochmal eingeführt, wo dann auf einmal so gelbe Seiten oder das Telefonbuch, also wenn man sich selber so denkt, so, da sind wir hier, drückt drauf und jetzt, oh scheiße, das ist unser, wir müssen mal so eine ganze Liste, jetzt kann man die ja sehen, die konnte ja vorher kein Mensch sehen, hat dich auch überhaupt nicht interessiert, was da stand, da waren da irgendwelche kruden Bilder drin und so, ich so, oh Gott.
Davon profitieren jetzt wiederum so Unternehmen wie
Überall oder
so diese ganzen Yext, diese Regioportale, die profitieren jetzt natürlich, in meinen Augen, weil du jetzt ja nämlich hingehst und sagst, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, mich auf 25, 30 Portale manuell einzutragen, ich zahle dann lieber meine 30 bis 50 Euro oder mehr oder weniger an so einen Anbieter, wo ich dann einmal zentral alles machen kann.
Ja, aber
und das war dann so diese Entwicklung, die ja eigentlich diese Dienstleister jetzt wieder unterstützt hat, diese Anbieter.
Aber schön, wir haben beide gelernt, dass diese Dienstleister massive Probleme
bereiten können. Ja, ich möchte, dass du es hier auch noch mal platzieren.
Ja, also, ich nutze auch diesen Podcast, wenn jemand von überall zuhört. Oder jetzt. Nee, tatsächlich Überall, weil das ist ein tatsächliches Überall-Problem, was ich gerade habe.
Ah, bei Jext,
was wir beide haben.
Wahrscheinlich tritt es bei Jext nicht auf oder konntet ihr es da nicht verifizieren,
weil
ihr da
keine Nutzung habt? Weil ich habe das Problem genau an dieser einen Stelle.
Ach so, okay.
Es kann aber auch sein, dass jemand, dass es ein Google My Business Bug tatsächlich ist. Also wenn jemand von Google zuhört, der sich für Google My Business zuständig hat, bitte nehmt Kontakt mit dem Jens auf, der gibt das weiter, oder ihr findet mich vermutlich in der WordPress und SEO-Gruppe.
Schreib doch einfach mal ein bisschen
Unsinn. Zumindest solange du doch mit den Admins einigermaßen kannst.
Also wir haben da wirklich ein echt geiles, hässliches Problem gefunden, was für sehr, sehr, sehr schöne Google My Business Probleme und Fehler sorgt, die nicht behebbar sind gerade. Also die wirklich nicht behebbar sind. Ich glaube, es ist ein API-Thema, dass überall eine andere API benutzen kann als andere Menschen, dass die irgendwie andere Parameter, andere Daten haben. Also falls da jemand zuhört, wir nutzen das mal einfach aus und bitten um Hilfe. Meldet euch, genau.
Bitte melde dich.
Bitte, genau, melde, bitte dich. Melde dich. Bitte lieber Google-verantwortlicher Dachraum für Google My Business, melde dich.
Aber einen Punkt möchte ich ganz gerne in aus dieser Local-SEO-Session mit Rudi noch rausheben. Und den fand ich sehr schön, den vielleicht andere, die mehrere Filialen haben, auch nochmal mitnehmen könnten. Nämlich, dass sie gesagt haben, jeder Standort hat seine Daten selber gepflegt. Und dann war es halt auch Deutungshoheit, in welcher Kategorie sie sich und mit welchen Suchbegriffen sie sich im Prinzip in Google My Business ertragen haben. Und es hat sehr, sehr viel gebracht, das zu vereinheitlichen.
Das war oh ja. Also, da empfehle ich Dienste zu benutzen, die schauen, welche Kategorien deine Konkurrenten verwenden.
Oh, das war
damit du Konkurrenten schlicht ergreifen, Kategorien
hat wegnehmen. Hat er auch ein Tool gezeigt an der Gibt's Stelle?
Sehr gute amerikanische Tools, also kommen alle aus den USA.
Nee, in dem Fall war es eine Browser-Erweiterung, wo man das
sehen kann. Die kommt aber von einem amerikanischen Tool. Ich benutze die tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Ich benutze auch das Tool dazu.
Wie heißt die denn?
Ich habe es nicht im Kopf. Ich müsste
in meinem Browser schauen. Wenn ich meine Notizen holen darf, dann kann ich sagen.
Schau mal kurz nach und
sehr schön. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Wege, bis hin, dass solche Tools auch wirklich deine Rankings sehr, sehr, sehr schön visualisieren können. Also wirklich so mit grün und gelb und sonst was Pünktchen auf deiner Karte. Und also ich glaube, um es vorsichtig auszudrücken, Local SEO ist so der heiße Scheiß für alles, was wirklich local ist. Da kann man unheimlich viel machen und ist aus meiner Sicht unheimlich losgekoppelt von dem, was wir SEOs sonst so den ganzen Tag machen. Absolut. Vor allen Dingen, wenn wir SEOs uns so gerne so als die Leute sehen, ja, wir machen hier so ab 10.000 URLs, so 100.000 URL-Shops, da haben wir unseren Spaß dran, weil wir uns austoben können. Und auf der anderen Seite gibt es aber halt den Bäcker, den Friseur. Was war das vor uns, der beste Bäcker Buxtehude? Das war vor uns so ein Beispiel. Also, ne, also liebe Leute, die ihr local seid, zeigt einfach, dass ihr local geil seid und verknüpft das mit allem. Und da braucht ihr uns SEOs gar nicht.
Aber ja, was ich traurig fand, war, dass sie tatsächlich gesagt haben, dass das, was am meisten am Ende gebracht hat, war tatsächlich, dass sie die Telefonnummer in größerer Schrift auf der Webseite einfach dargestellt haben. Also rein jetzt von der Lead- oder Conversion-Ecke. Ja.
Ist ja manchmal so stumpf. Ja? Stumpf ist Trumpf.
Ja. Naja, aber auch da, wenn du das einfach weiterdenkst, was will denn ein Nutzer oder eine Nutzerin sehen, wenn diese Personen auf die Webseite kommen? Die wollen in erster Linie wissen, wie kann ich denn Kontakt aufnehmen? Und dann ist es eigentlich nur logisch zu sagen, man macht die primären Kontaktdaten, in dem Fall die Telefonnummer, so groß, dass du gar nicht dran vorbeikommst.
Keine schönen Stockbilder.
Nein, keine schönen Stockbilder.
Mobile schönen Telefonhörer am Footer fixieren, ist Mobile eigentlich genau an der Stelle, wo die Leute es erwarten würden, einen Telefonhörer, einen WhatsApp-Button dazu, Thema erledigt. Mhm.
Also das ist eine Chrome-Erweiterung, die heißt GMB Spy.
Dann benutze ich eine andere.
Also GMB Spy. Für Google My Business Spy.
Sehr cool. Sehr
das cool. PY. Sehr cool. Ja, das gibt es im Chrome Store. Ja, fand ich auch toll. Das kannte ich auch
nicht. Also wir haben ein paar Filialisten. Was wir da ganz gerne machen, ist, dass wir ganz stumpfsinnig, das alte, uralte Tool, AWR, kennt ihr auch noch irgendwie. Egal. Weil da kannst du halt sagen, du trägst mir jetzt nur die Boxen raus. Also wirklich nur die Local-Boxen zu dem Begriff Stadt, was ich bin. Zieh mal durch, wer ist da drin, wer bin ich drin, weil wir haben so natürlich dann auch Marken getrieben und dann heißen die nicht Markt, sondern die haben dann irgendwie so ein Pfand und dann sind sie natürlich da nicht da. Und dann kannst du mir sagen, guck mal, die sind alle da, ihr nicht, weil ihr euch ja unbedingt Brandpolizei, wir heißen Kannst du machen, da habt ihr auch Treffer drauf, aber das sind ja Leute, die euch schon kennen. Also wenn für eine Neukundengewinnung ist das halt nichts. Ja. Und das ist halt schon schade. Nein, alles.
Und was ich auch sehr schön fand, war, dass das Thema Keyword im Unternehmensnamen auch nochmal aufgegriffen wurde. Da hätte man allein so wahrscheinlich 2 bis 3 Sessions noch drüber machen können.
Das Thema.
Weil das ein wirklich spannendes Thema ist. Ja, es funktioniert ja leider immer noch an vielen Stellen, dass das Unternehmen Keywörter oben in den Unternehmensnamen reinknallen. Und ich bin so...
Was sagst denn du dazu?
Ich halte mich immer so gerne an Regeln und deswegen tue ich mich dann so schwer, meinen Kunden zu sagen, naja, die anderen machen es auch. So, ich gehe dann lieber hin und sage, naja, wenn jetzt dein Hauptkeyword da drin ist und du das Hauptkeyword auch im Impressum deiner Seite so hast und auch in deinen Datenschutzrichtlinien, also überall, wo du deinen Firmennamen wiedergibst, auch reinschreibst, dann ist es fein, aber bitte pack keine 20 Keywörter da rein.
Ja, ja, stimmt.
Aber es
dann fliegst du ja auch meistens um die Ecke. Noch. Ja, genau, aber ich meine, 20, da fliegst du ja schon um die Ecke.
Ja, 20 war jetzt übertrieben.
Wobei ich schon sein. Dreizeilige Google My Business-Namen gesehen habe.
Ach, da kannst du dann im Local-Pack, in dem Dreier-Local-Pack ja. drin, ja.
Ja, manchmal ist das ein Käse. Aber Jan, komm mal zurück zu dir. Was hast du denn, was war dein... Wer bist du jetzt eigentlich?
Jan Brakebusch.
Ich bin das Zimmer, was wir sagen. Danke, dass wir überhaupt aufnehmen dürfen. Wir sind nämlich in deinem
tollen... Die Podcast-Suite, ja.
Genau.
Exakt. Warte mal, ich ergänze deinen Titel Ex-In-House.
Ja, Ex-In-House, genau. Ex-In-House. Ja, nein, Jan Brakebusch, bin so strategischer Digitalberater, also so ganzheitlich, nicht mehr so tief im SEO, obwohl es ein Schwerpunkt ist. Meine Learnings tatsächlich jetzt so in der Tiefe, jetzt so wie zum Beispiel das Local oder so, gar nicht, sondern es sind eher so große, vielleicht auch so fast so SEO-gesellschaftliche Dinge, die mir aufgefallen sind, nämlich einmal diese Erkenntnis, es hat wirklich kein Mensch Plan, was bei Google bei diesen Updates passiert ist, inklusive Google, meiner Meinung nach. Das ist halt mal ganz schön.
Er überlegt gerade, ob er Ahnung hat. Und ob er uns mitteilt, dass er Ahnung hat.
Ich kann dazu gleich was sagen.
Es hat halt keiner irgendwie logische, also es gibt ja erst eine Meinung und sonst was, aber das sind halt so viele Sachen in einen Topf geworfen, das ist ja... Die Update-Paelia ist das ja. Ja, jede Reste mal zusammengeworfen, die man da gefunden hat, irgendwie in der KI.
Fegeware.
Ja, die B-Ware wurde mal ausgerollt. Braucht einen Platz.
Was wir schon machen wollten.
Was mir aber ansonsten aufgefallen ist und so in den Vorträgen, also ich sag mal, so ein bisschen Recruiting gab es schon immer in den Vorträgen, aber ich fand tatsächlich auch so, wie ich gehört habe, dies ja mit so das aggressivste überhaupt, das teilweise der Vortrag sich eigentlich aufgebaut hat dahin, wie geil sind wir so als Unternehmen, Agentur dahinter und bewerb dich doch sofort.
Ich warte auf deine Bewerbung.
Nein.
Wie viele 50 Leute sucht ihr noch, hast du gesagt?
Nee, das ist das, was wir dieses Jahr eingestellt haben.
nee, aber was ich da sagen wollte, ist so, du merkst, was für ein Engpass wir in der Branche haben, weil dieses Thema E-Commerce eben durch diese Corona-Pandemie jetzt, also E-Commerce, Online und so, jetzt nochmal einen ganz großen Antrieb einfach bekommen hat. Und das nochmal so deutlich hier zu sehen, wie alle, wo kommt denn der Nachwuchs her? Ja, wie kriegen wir ihn denn? Wie bilden wir ihn aus? Dass das jetzt schon so ein HR-Haifischbecken eigentlich gefühlt, so eine Konferenz langsam zu sein scheint. Es fehlt nur noch, dass so ein HRler so nette Zettel am Ende des Ausgangs so dazu steckt.
Aber da gab es ja auch bei der Diskussion mit Marco, siehst du, die habe ich mir auch angeguckt. Da ging es halt auch darum, so wo steht SEO, wo geht's hin? Und da war ja auch die Aussage sehr deutlich.
Aber wenn du noch einen möchtest?
Verlass dich.
Also wir möchten, ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber der Jens hat mir gerade einen Karriere-Relaunch-Flyer reingedrückt. Ja,
okay, aber wir suchen übrigens. Also,
ja, wir auch, aber ist egal jetzt. Nein, aber diese Tatsache, dass ganz klar gesagt wurde, auf so IHK-Start und ähnliche Sachen darfst du dich darauf nicht stützen, da wird nichts passieren in absehbarer Zeit. Das ist wirklich so etwas, wo man sagen muss, wir müssen in der Branche, glaube ich, insgesamt oder auch die Unternehmen mehr darauf achten, Leute auszubilden und sich wirklich auch strategisch langfristig zu überlegen, wo sollen diese Leute herkommen? Denn nur von dem, was der Arbeitsmarkt so mit sich bringt, passiert da nichts.
Es wird sich ja darauf verlassen, dass die Agenturen halt die Grundlage bilden und dann halt mit einem Bündel mehr Geld, dass ich sie in-house halt abgreifen kann und die Arbeit nicht hatte. Aber so schnell können auch die Agenturen gar nicht die Leute reinjagen und ausbilden.
Naja, aber auch das kann ja interessant sein für Unternehmen, also für Agenturen zum Beispiel, wenn ansonsten die Verbindung zu den Leuten gut bleibt. Denn viele von den Leuten, die in-house gehen, brauchen dann ja trotzdem eine Agentur. Mhm. Und wenn man als Agentur die Leute gut ausgebildet hat und sie nicht scheiße behandelt hat, ist es so, dass häufig die Connection ja weiter besteht und man damit einen Kunden wieder gewinnen kann. Also ich glaube, da muss man nicht einfach nur so eine ROI-Rechnung machen, so nach dem Motto, der muss nach der Ausbildung mindestens so und so viele Jahre bei mir bleiben, um weiter im Keller irgendwie Kohlen schürfen zu können oder was auch immer. Ne? Also das ist halt nicht das Ding, worüber man rechnen darf.
Nee, da gibt's ja vollkommen recht. Aber ich glaube auch, dass die Unternehmen einfach anfangen müssen. Also auf Unternehmensseite ist ja oft so, wir brauchen die seniorigen Leute, um gleich umzusetzen können, damit es einfach diesen ROI-Ertrag hat. Und natürlich, also ich vor Inhouse auch lieber, natürlich, die Leute, die ausgebildet sind, kannst du sagen, hier ist deine Aufgabe, das sind die Ziele, kannst loslaufen, weil dich das als Unternehmen sonst viel Zeit und Geld auch kostet.
Ja, wobei ja, also ich musste mal dazwischengrätschen, weil die Anke, die hat ja was ganz Spannendes gesagt in dem Talk, sie hat gesagt, naja klar, wir holen uns die Leute aus den Agenturen, aber die sind doch gar nicht so ausgebildet oder aufgestellt, so wie wir sie brauchen. Ja, denn dann haben sie jemanden, der zwar agenturseitig seine SEO-Ausbildung bekommen hat, aber gar nicht den Einsatz in dem Unternehmen hat, wie er in der Agentur ausgebildet wurde. Also das, ja. Ich glaube, also ich kann das ja als Freelancerin von außen betrachten. Ja, ich bin nicht in einer Agentur ausgebildet worden, ich bin kein Inhouse-SEO. Ich kann das ja so ein bisschen von außen betrachten. Und bei agenturseitig höre ich ganz häufig, oh ja, die bösen Unternehmen, die nehmen uns unsere SEOs weg. Ja, ich höre mal so ganz viel Mimimi, nicht von allen Agenturen, aber von vielen Agenturen und Agenturenchefs höre ich immer so dieses Mimimi. Wir bilden aus und dann kommen die Unternehmen. Und unternehmensseitig hört man dann aber naja, hört man zu, Leute. Also eigentlich so ist es ja nur auch wieder nicht klar. Wir zahlen mehr. Da hat der Olaf zum Beispiel was Schönes gesagt. Er hat gesagt, naja, wenn wir nicht mehr zahlen können, müssen wir halt mit anderen Qualifikationen arbeiten. Zum Beispiel mit mehr Urlaub oder mit mehr was auch immer. Also mich würde man hinterm Ofen vorlocken, wenn ich statt 30 Tage plötzlich 35 oder 40 Tage Urlaub hätte. Ja, also da, aber das grundsätzliche Problem ist natürlich da. Wir haben keine Standards. Ja, jeder, also SEO ist kein definierter, fest definierter Begriff, ja.
Ja, deswegen sind wir schon seit, da sind so, wir ja ewig und an der
Hochschule. Genau,
und das. Ich habe ja damals schon, also ich war ja auch in-house, deswegen kann ich das sagen, ich habe damals mit Agentur gar nichts anfangen können. Nicht, weil die nicht fähig sind, sondern weil mein großes Problem ist, wie kriege ich das Thema intern in Prozesse rein? Genau. Das ist ja bei uns aber, wir viel Verlagsunternehmen immer das Thema, also deswegen, wir sehen uns ja auch nicht als Agentur, sondern als Beratung, also, weil wir weniger verlängerte Werkbank sind. Ich habe jetzt nicht 50.000 Texte herumrennen wie Content Fleet oder ähnliches, sondern meine Aufgabe, wir haben Textressourcen immer in sehr bescheidenen Ausmaßen und auch zu unserem Standard-Tagessatz. Du kannst halt das nicht skalieren, es wird einfach zu teuer, wenn es wer bekloppt und ich kann es auch nicht abliefern, abgesehen davon. Aber ich will halt nicht sagen, ich muss meine 50 Texter beschäftigen und deswegen muss ich dir Text verkaufen. Also, sondern die sagen, gucken, was passt und notfalls Dienstleister mit ranziehen, freie Leute organisieren, wie auch immer. So, das ist so ein bisschen anderes Mindset. Aber wir haben halt, wenn wir so ein Problem hast, meistens beim gehobenen Mittelstand oder beim mittelgroßen Verlag, die ist wirklich, Verlag hat ganz schwer, weil die meisten Agenturen sind E-Commerce und E-Commerce und Verlag hat halt so gar nichts miteinander zu tun. Da kann ich auch aus Update anderen nicht, Blick drauf finden, weil ich andere Sachen sehe als die anderen Menschen. Aber ich sage immer, der hol dir einen, der eine Affinität zu dem Thema hat und extrem gut im Projektmanagement ist, weil du musst halt mit jeder Abteilung alle Bälle in der Luft halten. Das Fachliche bringen wir ihm gerne stückchenweise bei, so dass du bei uns von den runterkommst, weil ich möchte mittelfristig auch eher in so einem Second Level, weil ich habe ja meine Tage jetzt auch so gelesen, dass wir die schweren Probleme, damit wir was zum Denken haben, macht uns ja auch mehr Spaß als so. Und versuchen, das dann reinzubringen. Das ist eigentlich gerade für Inhouse immer der bessere, dass die sagen, ich hole bei irgendjemanden in der Agentur. Da gibt's auch Leute, die so die Kundenführung machen und so. Die passen wieder, weil die wieder das ganze PM-Thema haben. Aber wenn die so der Hardcore-Technik-Analyst waren oder irgendwas gemacht hat, dann kann es sein, dass der einfach in-house fachlich komplett passt, aber halt es nicht vermittelt bekommt, weil das Verständnis, Projekte, wann muss ich Budgets allokieren? Du kennst ja was selber in-house. Also wann muss ich mit dem Thema rankommen? Wann kann ich überhaupt mit ankommen? Sonst verliere ich wieder 12 Monate.
Aber viel schlimmer ist doch dieses, wie kommuniziere ich damit meine Zielgruppe, also mein Ansprechpartner und meine Zielgruppe das verstehen? Denn ich meine, ich habe ja auch 18 Jahre ich bin ja 18 Jahre im Verlagswesen unterwegs gewesen, bevor ich dann auf die Agenturseite gewechselt habe. Und häufig ist das auch etwas...
Passiert auch, wie man hört.
Ja, ja. Ja, klar. Ja, ja, der Wechsel in die Richtung geht genauso.
Ist mir auch passiert.
Und das, was ich halt an der Stelle auch sagen muss, oft ist es so, dass die SEOs natürlich aber auch erstmal verstehen müssen, was solch ein Vorgesetzter oder ein Entscheider überhaupt für Informationen haben will. Und auch wenn wir immer wieder darüber lächeln, so nach dem Motto, naja, du kannst nicht hingehen und einfach das, was du an SEO-Keyword, Sichtbarkeit, Suchvolumen erreicht hast, dann irgendwie in ein Eurozeichen dran schreiben, indem du deine AdWords im Preise dagegen rechnest. Auf der anderen Seite weiß ich genügend Unternehmen, wo erst nachdem man so etwas wie einen Wert an das rangeschrieben hat, an das Thema SEO, überhaupt erst klar wurde, warum ist dieser Kanal wichtig und warum sollte ich den Jungs da oder Mädels da irgendwelche Budgets zur Verfügung stellen.
Genau, du musst in-house halt auch Vertrieb für dich selber machen, um Budgets zu organisieren. Ja. Und das ist, wenn du in der Agentur gearbeitet hast und es gab irgendeinen Vertrieb, der das für dich erledigt hat, dann hast du das nicht drauf.
Ja.
Also ich kann man aber auch lernen, das ist gar nicht Thema. Das ist bitte nicht, das kann wirklich auch alles funktionieren. Nur die Erwartungshaltung ist halt von so einem Mittelstand, der kriegt einen, der macht das dann alles und denkt dann, huch, das, was bei mir jeder andere Mitarbeiter kann, der aber gar nicht. Und dann denkt er gleich, der kann, was gar nicht stimmt. Der kann halt das andere. Und jetzt müsste man bereit sein, ihm das beizubringen, die denken, aber man kriegt also einfach Erwartungshaltungsmismatch, nicht Menschen. Also die nach einem halben Jahr, ja, können die das dann auch in der Regel, wenn sie nicht auf den Kopf gefallen
sind. Ja, aber da wird dann oft ja auch gesagt, guck mal, wir können aber diesen Redakteur ohne weiteres zum SEO machen. Und das ist auch wieder sowas, wo ich denke, lass den doch mal schreiben und dann lass uns lieber
hilf ihm
dabei und lass dann lieber einen SEO anschließend diese Texte, wir haben immer gesagt, Texte veredeln, indem Sachen angereichert werden oder vielleicht auch geringfügig erweitert werden, umgeschrieben werden, vielleicht auch in Kombination mit dem Redakteur. Aber bei manchen Sachen ist es ehrlich gesagt auch so eine Rückbesinnung auf das, was die Journalisten in der Schule vielleicht mal gelernt haben. Denn wenn ich mir das angucke, im Print ist das Ganze so, ich habe einen kompletten Kontext. Ich habe oben irgendwo stehen, worum geht es. Ich sehe ganz viele Bilder und weiß schon, worum es geht. Und da kann dann auch eine blumige Überschrift gut funktionieren. Aber die gleiche Überschrift als Seitentitel in der Suchmaschine, da denke ich manchmal bei diesen Seitentiteln, was zur Hölle muss ich gesucht haben, um da drauf zu klicken? Ich verstehe es halt einfach nicht, weil der ganze Kontext und alles fehlt. Und das ist dieses, lass die Redakteure schreiben und geh dann, also klar, Basics, ihnen Handwerkszeug geben, kannst du alles machen, aber diese Veredelung würde ich an manchen Stellen wirklich nochmal von einem SEO machen lassen. Und eben nicht so nach dem Motto,
aber das muss alles. Das bringt uns ja zum Kern zurück.
Genau.
Weil wir jetzt gerade wirklich, glaube ich, ein wenig vom Thema abgekommen sind, aber zum Kern zurückkommen.
Vielen Dank dafür.
Gerne, weil dass wir das Recruiting-Thema sehr, sehr stark auf der Campings hatten.
Ja.
Und ich sehe das auch unheimlich stark in meiner Arbeit als Freelancer mit meinen Kunden zusammen. Ja. Ich habe das heute mehrfach während der Campings erzählt, dass ich in der letzten Woche allein 3 Bewerbungsgespräche mitgeführt habe.
Ja, das mache ich ganz viel.
Ich bin aber Freelancer. Ich mache Bewerbungsgespräche mit meinen Kunden, dass die jemanden einstellen, mit dem ich auf Augenhöhe arbeiten kann, damit meine Arbeit leistet. Genau das, was du gesagt hast, dass mein Stundensatz wieder sinnvoll eingesetzt wird, dass ich mich mit den kniffligen Sachen auseinandersetze, dass ich den Kunden noch eine Weile in SEO-Strategie unterstützen kann, damit der Inhouse die Inhouse-Thematiken in die Hand nimmt. Also alles, was Nils gerade gesagt hat, dass der Redakteur schreiben darf, dass der SEO nochmal draufkommt, dass es die vielleicht überhaupt mal gibt. Und die fehlen trotzdem. Die fehlen halt an allen Ecken und Enden. Wir haben nicht genug Personal.
Ja, aber das ist, im Prinzip ist es doch so, sowohl die Agenturen als auch die Unternehmen haben doch alle das gleiche Problem. Ist es das gleiche oder dasselbe? Das gleiche.
Das gleiche.
Genau, ja, das gleiche.
Wir haben alle das gleiche Problem. Es sind keine ausgebildeten Kräfte vorhanden. So. Gleichzeitig erwarten wir aber, dass Ausbildungsberufe oder Studiengänge eingeführt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv die einzelnen Agenturen oder Unternehmen sind, um da auch was zu erreichen, kann ich tatsächlich von meiner Position nicht beurteilen. Aber ich sag mal, wenn hochschulseitig nichts eingerichtet wird, weil geglaubt wird, naja, so groß ist der Arbeitsmarkt dann nicht, keine Ahnung. Ist es dann nicht deine Überlegung
wert? Soll ich dir was erzählen?
Dann? Gerne. Ist es dann nicht deine Überlegung wert, dass sich Agenturen und Unternehmen zusammentun und gemeinsam etwas erschaffen, wo man
das passiert, glaube ich, sehr, sehr viel. Also ich bilde selber mit aus. Du bist ja sehr, sehr, sehr stark
in aber du machst das jetzt direkt in den Unternehmen.
Nee. Ich mache das auch direkt an Hochschulen, an IHKs, an Handwerkskammern, in freien Trägerschaften.
Exakt.
Da passiert also viel.
Es passiert viel, aber es ist halt aber leider nicht, also es ist nicht statisch strukturiert, muss man sagen. Das ist ja ein Bot, also
Grassroot-Dinge
etc. Genau. Also. Wir haben natürlich folgendes Problem. Wenn du mit einer Hochschule arbeitest, und bei unseres fällt das leider auf, aus folgendem Grund. Also unser Studiengang mit Informationswissenschaftler, da kommt ja auch viel aus meiner Unterricht, passt halt sehr gut, weil du hast Informationsarchitektur, Strukturierung, inhaltliche Erschließung, also alles, was du brauchst, damit du irgendwie Sachen irgendwo mappen kannst, ist genau das Thema. Bis hin zum Thema Informationsdesign, Form, Farben etc. pp. Wie muss man was machen, damit man so einen Button auch findet und eine Telefonnummer vielleicht groß macht, wenn es das wichtigste Element ist. Jetzt nicht im Sinne vom Design von schön, sondern wirklich in Benutzbarkeit. Also der gab es viele so Informationssysteme für Krankenhäuser oder so, weil das hat wirklich jetzt nichts mit Schönheit zu tun, sondern das darf bitte ein Fehler anfällig, das muss einfach und schnell in Stresssituationen funktionieren. Und wir haben dann, ich bin ja damals dann irgendwie zur Tele dann gekommen, war ja erst in Search, und weil es hat gepasst vom Studiengang her, habe dann irgendwie auf das SEO-Thema gestolpert, hat eigentlich immer dafür super ausgebildet. So, und dann bin ich an die Hochschule gegangen und wir machen das da. Wir hatten von Anfang an das Problem, dass natürlich gewisse Professoren damit nicht einverstanden waren, weil wir überbucht waren. Weil die gemerkt haben, sonst sagt man, das kommt aus dem Bereich Information, Dokumentation, Bibliothekswesen. Wenn du da jetzt nicht hin wolltest, haben wir gemeint, also, und viele Profs ist, haben halt auch gesagt, du, wenn ihr mal, also ihr arbeitet dann halt als Dokumentation für echte Wissenschaftler, ist mein voller Spruch, weißt du? Weißt du, und wir kamen hin und sagen, du, wir führen euch zum Schotter, ganz klare Ansage, weißt du? Wir führen euch zum Schotter. Bumm, natürlich war der Kurs belegt.
Klar.
So.
Und ich dann war ja mal bei euch da. Das war ja rappelvoll. Und es waren echt coole Sachen auch. Die Beispiele damals, als ich das zugehört habe, als sie die Projekte vorgestellt haben.
Exakt.
Super cool.
So. Und was macht aber so ein Prof, wenn er unter Druck steht? Weil wenn bei denen nur vier Leute drin sitzen, kriegen die Ärger. Verstehst du, was ich meine? So. Und dann können die natürlich selber attraktiver werden. Oder aber man guckt, dass man die freien Leute einfach nicht mehr versucht zu beschäftigen. Das ist so, was ist einfacher? Das hat in dem Fall relativ lange gedauert, weil man hat immer so einen Prof, mit dem man reinkommt, der auch für einen Kämpfer ein ähnliches Mindset hat. Mhm. In dem Fall war das wirklich auch mein Prof, der mein Diplom abgenommen hat. Der geht jetzt aber in Rente und damit ist unser Thema tot. Mhm. Also du hängst in der Regel immer an einer Person, die etwas machen möchte. Und dann hast du die anderen, die sagen, nee, wir wollen mit Wirtschaft, da gibt es ja auch ganz viele, die sind so, sagen, oh, Wirtschaft ist böse, Geld ist böse, das ist alles böse, das ist weit weg von der Originallehre und so. Das und
sagen da gibt's die Professoren halt mit den Patenten dann.
Vielleicht aber das gibt's ja nach Leipzig, wir haben eine Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, vielleicht kriegen wir das dort unter.
Aber warum habt ihr dann Personalmangel?
Also, aber wie gesagt, wir haben trotzdem jedes Jahr 20 Leute rausbekommen. Über 14 Jahre jetzt, also und die sind ja auch überall. Also ich meine, das ist ja das Schöne an der Geschichte, aber das ist schwer. Das Zweite, was ich mitgemacht hatte, war so ein bisschen, auch über den Prof, weil mich ein bisschen mit eingebunden hatte, und da waren wir, es gibt ja diesen BEHV, Bundesverband E-Commerce Handelsverband, ja, oder sowas, so genau, so. Er sagt. So, und BE, ja, genau, irgend sowas. Und die haben sich ja stark gemacht für diesen Einführung dieses E-Commerce-Kaufmanns.
Ja.
So. Das ist die Hölle, was die da machen mussten, weil du musst durch 16 Bundes, hat Jahre gedauert, und dann hast du folgendes Problem. Das Ding ist eigentlich relativ nah dran an so einem Standardkaufmann vorher, die haben nur ein paar wenige Module reinsetzen können, und das hat dich schon dermaßen überfordert, weil wenn wir jetzt von der IHK reden, aber dann ist die Frage, wer unterrichtet das an der Berufsschule? Du musst dann, wie viele tausend Berufsschulen gibt's? Und es gibt keinen einen Berufsschullehrer, der das kann. Also wie kriege ich jetzt, und das war nämlich dann die Frage, deswegen kamen die, weil wir an der Hochschule waren, sagt, könnt ihr Berufsschullehrer auswählen? Sagt, wie viel reden wir denn da? Ja, so 2000. Nein. Also überfordert mich komplett, also das kriegen wir nicht gebacken. So, aber vor der Aufgabe stehst du dann. Wo kriegst du den Lehrkörper her? Wo kriegst du die Prüfungsfragen kriegst du dann noch für die IHK, Multiple Choice irgendwo hin? Aber wer unterrichtet das dann? Und dann siehst du das Curriculum und denkst dir halt auch, ja, ihr habt es auch schon wieder so statisch geschrieben, das ist halt in 5 Jahren überholt, das hätte ihr ein bisschen freier formulieren, ja, aber dann gehst du weg vom Multiple Choice, dann hast du keine die Prüfung ab. Also sobald du hingehst und sagst, gib mal Kontextabgaben, dann muss auch einer da sein, der es kontrollieren kann. Und das über die Fläche.
Und muss es nicht ein Studiengang sein? Kann es nicht?
Nein, sag ich, das ist ja bei der Ehe
aus. Aber gleich machen wir es mit Melden hier.
Aber das ist schon.
So wenig habe ich noch nie geredet.
Aber ich bin ja Prüfer bei der IHK Hannover, und da ist das Ganze so, dass man auch sehr deutlich merkt, dass das, was in dieser Prüfungs-, also das ist ja, es gibt ja so dieser zentralen Prüfungsausschuss, der sich diese Fragen überlegt, und da sieht man immer wieder, dass je nachdem, welche Lehrer da ausgebildet haben und wo die auch in ihrer Ausbildung in den Betrieben drinnen stecken und was sie so erleben, dass die teilweise echt Schwierigkeiten haben, überhaupt mit dieser Welt der Prüfer sich zusammen zu finden. Und wenn du dann auch noch Prüfer hast, die so sind, dass sie aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen, und ein Teil von diesen Prüfungsausschüssen haben sich ja auch entwickelt. Da sind teilweise noch Drucker drin, die jetzt plötzlich diese Mediengestalter digital ausbilden sollen oder prüfen sollen. Und das auch da hakt es an der Stelle. Und wenn sie dann mal einen digitalen dazwischen haben, ist das schön. Aber wenn dann die Aufgabe irgendwie sowas ist, wo am Ende eine MySQL-Datenbank rauskommt und du hast...
Haben die noch nie gehört.
Einmal das oder das noch Schlimmere ist, du hast irgendwelche MySQL-Strukturen, die du dann als Datei abgebildet gekriegt, also angeliefert kriegst. Und dann hast du aber auch keine Geräte, worauf du diese Datenbanken so prüfen könntest, dass du siehst, ob das überhaupt, was sie da abgegeben haben, auch nur einigermaßen passt oder ob da irgendwelche Sachen drin sind. Also SQL-Strukturen, die sich eventuell eben nicht nach den Vorgaben, sagen wir mal, richten. Und das kannst du eigentlich kaum richtig prüfen. Das ist halt auch so ein Ding, das muss man auch sehen.
Aber da muss man auch jetzt mal für die IHK tatsächlich auch mal eine Lanze brechen. Die bemühen sich. Na, also
ja,
ich versuche es.
Ja.
Ich sitze in Leipzig in einem IHK-Ausschuss für Online-Thematiken. Also die haben ja alle so ihre Ausschüsse und sowas. Und uns wurde der E-Commerce-Kaufmann auch vorgestellt. Das war sehr, sehr, sehr spannend, unsere Reaktion zu sehen und dann die Reaktion von dem, der es vorstellt. Also wir sind eigentlich alle in schallendes Gelächter ausgebrochen.
Oh ja, das Curriculum ist so lustig, ja, das stimmt.
Ja, also weil wir sagen, Moment mal, was ist denn mehr als im normalen Kaufmann? So, da ist ja nicht, es ist ja wirklich wenig. Und wir haben dann sehr, sehr viel Feedback gegeben, was wir eigentlich brauchen. Der hat das mitgenommen. Also auch der wird sich entwickeln, aber... Wir reden halt von Zyklen 3, 5, 8 Jahre, so Thematik.
Genau, das ist halt, weil das alles immer durch dieses 16-Länder-Ding durchdringen
muss. Und die einzelnen IHKs. Die Standards, von denen wir gerade gesprochen
haben, die es ja nicht gibt. Auch die IHKs müssen auch erstmal Prüfer finden, die dafür bereit sind. Jan,
wolltest du was sagen?
Ja, genau. Wir sind mittlerweile so ungefähr 600 Kilometer zu dem, wo ich eigentlich nochmal einhaken wollte.
Okay, dann machen wir weiter.
Jan wollte sagen, was war denn auf der
Campus-Tour? Nein, ich wollte, also zum einen wollte ich bei Nils nochmal sagen, weil du das Thema mit dem Budget und Aufmerksamkeit, ja, da gab es mal irgendwie so einen US-Manager, und der hat immer gesagt, wenn du im Unternehmen keine Aufmerksamkeit, keine Ressourcen bekommst, liegt es an einem Grund, und zwar, weil du ein ganz bestimmtes Emoji und Sonderzeichen niemals eingebaut hast, und in dem Fall das Dollarzeichen, oder, ja, Nils, das, ja, danke.
Nee, das war nur ein Wecker, alles gut, erzähl weiter.
Das hat keine Zeit mehr, jetzt hat genug geredet. Und weil die halt kein Dollar, weil die kein Dollar- und Euro-Zeichen halt einbauen, das wollte ich vorhin einfach nochmal ergänzen, und das ist auch für viele Leute, glaube ich, ganz wichtig, und oft genug habe ich das bei SEOs oder bei Redakteuren gesehen, ich habe keine Zeit, keine Ressourcen, mir hört keiner zu, ja Gott verdammt nochmal, weil in eurer Präsentation nicht einmal ein Euro-Zeichen vorkommt. Und wenn du deiner Geschäftsführung, deinem Gesellschafter oder einem Manager, besonders im Konzern, erzählen willst, warum er mir zuhören soll, dann ist es, weil aus meiner Tätigkeit mehr Euro rauskommt, als vorher gekostet hat. Ganz einfach. Und das Zweite, wenn nur ganz kurz
noch... Denn aber SEO ist eine Investition, haben wir gehört. Also brauchst du da gar kein Eurozeichen dran schreiben.
Es kommt trotzdem was Sinn raus. Naja, es kommt trotzdem was Sinn draus. Und das Zweite war, bei Kunden mit in die Bewerbungsgespräche, das habe ich auch ganz oft, was ich aber oft dann gemerke ist, in den Bewerbungsgesprächen hast du vielleicht auch schon mitbekommen, dass du dich fragst, was haben die denn da ausgeschrieben?
Weil habe ich mitgeholfen.
Genau, das ist oft ein Fehler. Genau, mit ausschreiben.
Was viel schlimmer war, ist, Scheiße, was bewirbt sich denn?
Ja.
Also von echt geil?
Ja, aber auch diese Frage, was ist da vorher denn schon ausgefiltert worden? Also welche Leute sind gar nicht erst zum Gespräch gebeten worden? Da denke ich manchmal,
echt alle, weil du musst alle annehmen, weil du musst die Perlen finden, egal ob die es geschafft haben, sich vorher gut auszudrücken. Ja. Und du musst dann sehr, sehr schnell einschätzen. Also Realsituation, es sollte Head of SEO werden. Ich habe danach ganz klar die Empfehlung gegeben, noch nicht, vielleicht in 2, 3 Jahren, aber schon im Bewerbungsgespräch detailverliebt für ganz bestimmte Themen. Und ihr habt das Problem, setzt sie dahin. Auch wenn das nur so ein Teilaspekt ist. Also auch das, wir finden nicht die eierlegende Wollmilchsau, obwohl die heute ja unten in Form eines Jakobs rumgerannt ist, weil ich stand ja auf seinem T-Shirt drauf. aber nehmt das, was ihr kriegen könnt, und bildet es weiter.
Ja.
Und
ja, absolut.
Packt sie da irgendwo hin, und dann ist das Personalthema vielleicht wieder spannend.
Und manchmal sind auch Leute, die nicht den idealen Lebenslauf da haben, dabei. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin damals eingestellt, die war so, dass ich sie gefragt habe, was hat dir denn im Studium besonders Spaß gemacht? Und dann, als die Augen leuchtete, als sie sagte, reguläre Ausdrücke, da wusste ich, die brauche ich. Ja, jemand, der so etwas wirklich als mit Spaß verbindet, den kannst du direkt wegnehmen.
Auch Online-Makros fand ich gut.
aber auch jetzt hier bei uns Online-Marketern, besonders in der SEO-Szene, wenn du da jetzt nachgehst und da fangen ja schon wieder Unternehmen an, der richtige Lebenslauf. Was ist denn der richtige Lebenslauf für einen SEO? Ich meine, die hat hier Japanologie studiert. Was befähigt dich denn da? Also natürlich, es gibt ein paar Skills, die du für SEO mitnehmen kannst, ja, auf der Metaebene, keine Frage. Aber oder auch Ägyptologie. Also hier ägyptische
Historie und so. Komplex denken kannst und aus irgendwelchen Hieroglyphen am Ende doch was Gutes
raus. Genau, dass du aus irgendwelchen Firlefanz wie Google Updates doch was rausziehen kannst.
Und jetzt sind wir Jens, der hat die ganze Zeit.
Der war auch ganz still.
Ja. Was die ganze Zeit überlegt, was hat Google denn in den 5 Updates, die sie am Stück gemacht hat, richtig gemacht?
Genau. Also was wir sehen ein paar andere Sachen und was mir, also ganz klar sehen, also gehen wir mal durch. Das Spam-Update brauchen wir gar nicht drüber zu reden, da hat irgendeine alte Daten eingespielt, das war ja irgendwie wohl total Banane. Also das hat ja überhaupt keinen Sinn ergeben, das war ja schlimmer als jemals vor irgendwie 5, also das.
Ja.
Als ich das gesehen habe, dachte ich nur eins gedacht. 2015 darf sich nicht wiederholen. Weißt du? Das war das Einzige, was mir dazu eingefallen
ist. Aber das Schlimme ist, sie haben eins gemacht und sie haben ja gesagt, wir machen gleich noch eins, 14 Tage später oder so. Warum haben sie es denn dann nochmal?
Sie haben noch mehr davon eingespielt. Sie haben noch mehr Datenbänder gefunden.
Genau, immer noch irgendein Band im Keller. So, bei den anderen Updates, also hat man relativ stark, also man sieht es sehr stark, dass in Discover die Updates wesentlich stärker reinhauen.
Mhm. Hast du gesagt, tatsächlich? Muss ich mir in Ruhe anschauen, tatsächlich?
Und was man da sieht, also bei Discover siehst du ja, zu welchen Themen du ausgespielt wirst, Google, also denkbar, was du isst. Und wir sehen ja, also wir das kennst halt im News-Bereich, du hast halt Themenautoritäten auf Domains sitzen. Und was du im Discover sehr stark gesehen hast, gefühlt, also das ist schwer da irgendwie, weil eine Datenlage etwas schwammig ist. Ich sage mal, wir analysieren viel, aber wir sind auch nur in der Lage, so eine Kerze in die Dunkelkammer zu stellen, weißt du? Also damit keiner irgendwie... So. Aber es fühlt sich so an, wenn ich unsere Daten anschaue, dass die schlicht und ergreifend genauer geworden sind. Sagen wir es mal so, wenn die vorher sagen können, du interessierst dich für ein Notebook, können sie jetzt sagen, dich interessiert dich für ein Notebook Lenovo und zwar die teuren Bereich, nicht die Consumer, sondern eher die Enter. Also die sind so zwei Stufen, wenn sie früher sagen, weißt du, Fußball, jetzt Verein und jetzt aber auch eher Ergebnisse und andere eher Spielbericht. Also die kriegen das weiter verwurzelt hin und deswegen siehst du, dass im Discover bei sehr vielen Verlagen, die ganze Zeit drin waren, so im Q1 und Q2 der Traffic runtergegangen ist, weil die vorher so Themen hatten, die haben wahnsinnig viele Leute aus, mit riesengroßen Impressions. Die sind nicht mehr so groß. Die sind einfach bei Google genauer geworden, nehme ich an, weil die hatten trotzdem gute CTRs. Aber dafür hatten die jetzt, haben jetzt mehr Themen drin, also sie haben mehr, aber keines mehr von diesen exorbitant hohen Werten.
Du hast diese riesen Peaks nicht mehr plötzlich drin.
Genau. Ja, aber das siehst du halt, dass es da einfach, dass sie da genauer geworden sind. Und du siehst ja auch, wenn wir uns immer anschauen, wenn sich was verschiebt, was wir relativ schnell sehen können, weil wir ja unsere GST-Daten so brutal als möglich segmentieren, also sowohl nach Seitenstruktur als auch nach Query Cluster. Und wenn die dann aufeinander legst und siehst halt, was wegbricht, dann siehst du halt, okay, hier sind ganze, da fliegen einfach Themenblöcke raus und dann, da wir viele Verlage haben, ähnlich sind, siehst du, oh, guck mal, die sind da drüben gelandet. Also, weil ich weiß, FC Bayern war vorher bei Platz A und jetzt ist es da rüber gewandert. Hängt jetzt da aus. Warum, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber du siehst, dass es jedes Mal damit dabei ist, dass sie so Sachen hin und her schieben. Und das ist halt klassisch Machine Learning. Aus irgendeinem Grund dachte der so. So, und manchmal, und das weiß man ja auch aus dem Problem, wenn du Machine Learning machst, so eine Maschine hat ja dann, also du kommst ja irgendwann zu so einem Maximum. Und danach geht's auf allen Seiten runter. Das Problem, was sie nicht weiß, ist das ein lokales Maximum? Also es könnte da hinten ja ein höherer Hügel liegen, irgendwie 3 Kilometer weiter da drüben, aber ich muss erstmal ganz weit nach unten gehen. Um das Problem in den Griff zu kriegen, sagst du immer, ich schüttel das Ding mal durch. Also ich trete mal wirklich feste gegen, damit es komplett woanders hinspringt und von da aus wieder vielleicht ein neues Maximum findet. Und das führt dazu, dass du natürlich für diese Zwischenzeit massiv erstmal schlechtere Ergebnisse hast. Und das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wir treten mal feste gegen die Kiste. Kann aber auch was ganz anderes sein. Also wirklich jetzt einfach nur...
Aber ich finde, in den organischen Suchergebnissen erkennt man auch, dass Google mittlerweile besser, also zumindest bei dem, was ich so bei unseren Kunden gesehen habe, dass Google offenbar besser versteht, wofür eine Seite relevant ist und wo eben nicht. Also wir haben viele Sachen auch gesehen, wo Sachen rausgeflogen sind, die schlechte CTRs hatten. Oder halt wo...
Die kam jetzt aber wieder. Das habe ich vorher bei den ganzen Updates gesehen. Genau, die waren weg. Ja. Und ich habe auch gesagt, guck mal hier, ich kann dir genau erklären, was. Die haben sehr signifikant gelernt. Und wenn du dir die Serbs anschaust, klassischerweise, du hast einen biografischen Eintrag. Alle anderen sind Celebrities. Also offensichtlich wollen die halt nichts wissen, was der Mensch irgendwie mal sein Leben kann, sondern wollte ist gerade irgendwie besoffen vom Tisch gefallen. Also so, Punkt. Und die kamen wieder.
Ich habe auch so viele Beispiele gesehen.
Und immer noch mit der gleich schlechten CDR, weil es war vorher richtig. Und wo ich denke, das fühlt sich halt an wie dagegen. Also wir haben das nicht, weil Sachen wiedergekommen sind, die mal weg waren. Und ich sage, ich kann verstehen, warum die weg sind. Und die waren jetzt wieder da. Und das fühlt sich an wie dagegen getreten, weil da kommt wieder Kram raus und da kann auch nicht dauerhaft bleiben, weil es macht keinen Sinn.
Ich habe auch ganz viele Beispiele gesehen, wo die Suchintention eindeutig Kaufvermeidung ist und ein Shop drinnen rennt, der das Produkt verkaufen will. Wo ich sage, nur weil da Wortkorrelationen, Themenkorrelationen sind drin. Ja, die deutsche Sprache ist ein bisschen komplexer als vielleicht so ein Durchschnittsenglisch. Aber das darf nicht sein. Also wenn ich sage, also ich habe einen ganz klassischen Kunden, da geben die Leute Pille absetzen rein. Da darf kein Shop ranken, der die Pille verkauft. Nur weil der in der Shop-Kategorie irgendein SEO gesagt hat, na mach doch mal einen Absatz zum Thema Pille absetzen rein. Ist es trotzdem noch ein Shop, der die Pille verkauft? Und das sind so Dinge, wo Google so dermaßen verwirrt ist gerade. Also wo überhaupt nicht mehr Dinge richtig einordnen. Und da gefällt mir gerade tatsächlich dein Bild gut, dass da jemand gegen die Kiste getreten hat, um dem Machine Learning System einfach mal zu sagen, gib nochmal Gas. Aber dann erwarte ich jetzt aber auch von Google, dass es Gas gibt und jetzt das nächste Update nicht erst
aber die Frage
im Oktober, November, Dezember.
Ja, jetzt haben die erstmal angefangen, die ganzen Muster Schädel kaputt zu machen,
was ja gar keinen Sinn ergibt. Ja, das werden wir sehen.
Ja, genau.
Also die Nutzerintention auf solchen Seiten muss ja grottenschlecht sein, also hoffe ich immer, wo wir jetzt wieder über die Messbarkeit von Nutzerintention den nächsten 3 Stunden diskutieren können. Und, aber irgendwas muss ja passieren. Deutschland hat es ja vor uns gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir als SEOs jetzt alle auf das nächste Update warten und nichts machen und Google ja gar keine neuen Daten sammeln kann, außer das, was die Nutzer draußen hilflos, also wirklich hilflos tun.
Ja, das sind ja aber auch Daten.
Ja, also, klar,
sie sammeln sich wieder.
Nee, aber sind halt eine Seite.
Aber praktisch für den Umgang sage ich immer, wenn ich ein neues Update habe, da sage ich, das ist jetzt mein neues Level. Punkt. Ja. Und jetzt von hier aus muss ich überlegen, wie ich weiterkomme. Ich sage immer, Update passiert, muss man mitleben, weiß kein Mensch, was die da tun, weil es kann die ja halt auch keiner beantworten. Ganz und weil Machine Learning kann auch dort kein Engineer dir erklären. Passiert halt Dinge. Punkt. Ist halt Machine Learning, weiß kein Mensch, was da macht, irgendwas passiert hat. So. Aber ich habe jetzt das Feld und das muss ich von hier aus wieder neu loslaufen. Ja. Sagen, was ist Strategie? Wo möchte ich unbedingt ranken? Wenn wir da jetzt runter sind, dann schauen wir es an und versuchen es nochmal besser zu machen. Gucken, was ist jetzt gerade, was Google... Also da gehe ich halt wieder, wie du vorhin gesagt hast, ich gucke mir die jetzige Top 10 und sage, was haben die denn da geändert? Welche Intention muss ich neu ansprechen? Dann probiere ich es halt mal. Wo geben sich neue Lücken auf? Aber ich versuche wieder neu zu planen jedes Mal, anstatt die Frage reinzustellen, zu sagen, also das machen wir für uns als SEOs hier, aber als Kunde, sagen, wenn du mich jetzt fragst und wir sollen starten, tonnenweise API-Daten ziehen, von Sistrix, von der Search-Konsole, von wen auch immer, können wir machen, sind 20 Tage Research und am Ende kommt raus, it depends. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil, Punkt.
Das ist ein Punkt. Was ich aber spannend finde, auch noch an der Stelle ist, wir haben uns mal so also Rankings zu einem bestimmten Zeitpunkt rausgesucht und haben Vergleichswerte vor und nach dem Update im Prinzip uns angeschaut. Und das, was man an manchen Stellen auch übersieht, wenn es dann heißt, so ein Jahr, Rankings haben sich so und so verändert und jetzt sind zum Beispiel die tatsächlichen Klicks auf unsere Seite sind runtergegangen. Das, was viele übersehen, ist, dass sie sich nicht anschauen, ob das Suchvolumen, also das Nutzerverhalten und damit die Suche sich auch verändert hat. Weil wir auch Kunden haben, wo wir einfach sehen, dass plötzlich ein geringeres Suchvolumen einfach dahinter ist, was natürlich auch damit zusammenhängen kann, zum Beispiel mit Pandemie, aber es kann eben auch mit Themen zusammenhängen, die plötzlich einfach bei den Leuten nicht mehr so wichtig sind. Also unabhängig von der Pandemie und das muss man eben auch im Auge haben und es hat dann überhaupt nichts mit dem Update zu tun, sondern einfach mit dem, dass die Welt sich da draußen verändert und die Menschen anders suchen. Und also ich meine, ich weiß nicht mehr, wo das Ganze war, aber irgendwo hatte jemand jetzt von so einer Gaming-Veranstaltung berichtet und der Redakteur hatte das Ganze irgendwie... Der Joystick glüht, wo ich so dachte, ich falle tot um. Ich kenne niemanden mehr im Gaming-Bereich, der einen Joystick verwendet. Ja?
Ja.
Und genau da siehst du es, wenn du aber auf Joysticks optimiert hast, weil du von 1812 irgendwie da auch mal optimiert hast, dann musst du dich nicht wundern, weil du bist einfach noch in einer anderen Welt unterwegs, als das, wo deine Kunden gerade sind.
Joyce, lass uns doch einfach mal folgendes machen. Wir fahren jetzt mal, das nächste Mal, wenn wir Campix sind, gehen wir dann danach mal ins Computerspielmuseum. Und dann gucken wir mal, wie gut wir noch joysticken können. Das ist geil.
Aber ich glaube, wir kommen vom Thema ab.
Ich wollte auch...
Mach du noch. Komm. Nein, diesmal darfst du zuerst.
Nee, ich wollte eigentlich gerne sagen, dass ich mal einmal sage, komm, wir gehen mal wieder den Bogen zurück zum Thema, dass ich das mal sage.
Wollte ich auch gerade tun.
Weil ich bin ja, schweifen uns auch gerne ab.
Ja, also was sich für mich gerade rauskristallisiert ist, wir diskutieren hier gerade über die ganzen Updates der letzten Monate und Wochen, und das waren aber genau die Themen, die wir uns jetzt hier innerhalb der Konferenz nicht getraut haben, wirklich auf einer Bühne oder einer Session oder sowas.
Aber auf dem Flur.
Aber auf dem Flur.
Wir haben den Flur jetzt gerade ins Zimmer geholt.
Also ja, ist ja ein total heißes Thema, und ich finde dein Beispiel total gut. Nur mal kräftig gegengetreten, gucken jetzt, was passiert. Und das sind dann aber so Momente, wo ich dann immer denke, naja, klar, eigentlich mussten wir uns jetzt angucken und handeln, aber wenn da nur mal so kräftig gegengetreten wurde, vielleicht müssen wir jetzt auch einfach mal kurz die Füße stillhalten und abwarten, ob sich so zumindest in bestimmten Bereichen Dinge wieder von alleine regulieren, ohne dass wir da jetzt hektisch wie aufgescheuchte Hühner anfangen rumzurennen. Also ich erinnere an der Stelle immer sehr gerne daran, was war denn damals, als die Meta-Descriptions verlängert wurden?
Wie die Schneekugel.
Gesagt, oh mein Gott, wir haben jetzt vierzeilige Meta-Descriptions, wir müssen jetzt hier tausende von Seiten ändern.
Ja, und sechs Monate später.
Er hat super Umsätze generiert, ja, aber mehr auch nicht.
In dem Moment, wo es funktioniert hat.
Das hat funktioniert, das war gut. Aber du machst es natürlich. Ja, aber du machst sechs Monate. Du bist einfach, wenn du die nicht drin hast, du warst doppelt so groß, hast du Leute runter, die Klickrate war besser und du machst es ja nicht per Hand. Also
aber auch da hat sich doch Google dann automatisch mehr gezogen. Zogen wir nicht zu wenig
hatte. Aber du hast im Shop-Bereich, nicht immer, in vielen Fällen nicht. Und im Shop-Bereich machst du das ja automatisch, du hast ja ein Muster, was du durchlaufen lässt. Also natürlich per Hand nicht, das ist alles so teuer,
bin ich frei hier. Ich habe Shop-Kunden, ja, daher weiß ich nicht, wie es dafür
ausgesucht war. Genau, das Thema FAQ, als Google FAQ rausgespielt haben, das erste, was wir SEOs gemacht haben, wie automatisiere ich jede Frage, die auf meiner Website irgendwo kommt, gibt es dahinter zwei oder drei Sätze, kann ich eine FAQ draus machen, bringe ich einen Link rein, woher bekomme ich das Emoji, damit es richtig geil aussieht. Und dann hat Google auf uns reagiert und Stück für Stück gearbeitet. Links rausgenommen, Emojis wieder rausgenommen, FAQ verkürzt, bestimmte FAQ-Themen, gar das nicht mehr so ausgespielt.
Aber das
jetzt sind FAQs auf einem Niveau, wo ich sage, passt.
Genau, aber das sind so die Sachen, die man halt machen kann mit den Kunden, die sehr edgy sind. Also wo man sagen kann, okay, wir sind schnell, was passiert? Und dann kannst du sagen, IT in der Hand, und dann skalierst du das natürlich durch, weil das machst du nicht. Okay, klar, wenn du so ein B2B-Hardcore-Bereich, so drei Landingpads, die kannst du auch per Hand machen. Da geht es auch schnell, aber anderen durch. Ich meine, wir haben auch halt so klassische Leute, die... Das war
bewusst ketzerisch gefragt
im Übrigen, ne? Aber, nee, aber wir haben halt auch bei Kunden, die halt so wirkliche...
Das ist oft egal.
Weißt du, Classified, wo du halt wirklich das Ding dann durchskalieren kannst, wenn du die Technik schnell im Griff hast. Wir haben auch welche in dem Bereich, die haben die nicht so, weil die halt so groß sind, da ist alles schwer. Dann sagst du, okay, brauchen wir gar nicht anzufassen. Aber ganz kurz zum Update, ganz wichtig, diese Regel als Mensch, der da draußen ist, gerade wenn man wenig Ressourcen hat, einfach den neuen Zustand erstmal akzeptieren und gucken, wie man von hier aus weiterlaufen kann, weil diese Analyse ist unwahrscheinlich schwer, vor allem wenn du nur dich selber als Datenpunkt hast, fast unmöglich. Wir haben ja zum Glück alle mehr, das erleichtert halt wahnsinnig viel. Mhm. Ansonsten ist es echt kaum rauszukriegen sauber und bringt dich auch nicht weiter, weil dann kommt auch raus, dass jetzt weiß ich, was passiert ist, aber ich muss mich trotzdem auf dem Jetztstand mir eine neue Strategie überlegen. Oder wenn du eine langfristige Strategie hast, zieh die bitte durch. Das andere ist Störfeuer, da bleibt man auch nicht im Graben sitzen, da gewinnst du den Krieg nicht, verstehst du? Also
Ich muss auch sagen, tatsächlich, das ist so eine der Sachen noch, wo ich sagen würde, was hat mir so ein bisschen dieses Jahr gefehlt ist, es wird mir noch aus meiner Sicht nie so wenig auf der strategischen Ebene, in Vorträgen zum einen zum Teil, aber auch so im Flur, weil, also es hängt mit den Updates, zum anderen, wir haben so viele Nischendisziplinen, in denen du mittlerweile irgendwie Experten brauchst, ja, wo wir uns Stunden und Tage beschäftigen, also ich meine ja nur Paginierung, Jens, nö, und danach kommt der Tobi so, Paginierung mit John, um einen Vortrag zu halten, warum es okay ist und super ist, so ungefähr. Ja,
aber auch Distro bedient halt auch diese Milliarden. Also es gibt Ausnahmecases, wo das ja Sinn macht. Also eigentlich alles, was wir gesagt haben, ist irrelevant, gilt in gewissen Cases nicht. Nur für 90% ist es halt, er kommt ja immer an mit seinen mega großen Foren, wo ich sage, okay, also ganz im Ernst, wer betreibt noch Foren?
Ich hatte nach unserem Gespräch mit Leuten, die gesagt haben, ich habe das und das Paginierungsproblem. Bei drei oder vier habe ich 3 Sekunden Nachdenken braucht, sagen, löse es auf und löse es so auf. Na, also mach es spezieller, mach es genauer. Dann hast du plötzlich kein Paginierungsproblem, weil du nicht mehr die unendliche Menge in eine Stelle machen musst. Ganz, ganz oft ist es wirklich dieses 5 Minuten Luft anhalten, 10 Minuten nachdenken und dann sagen,
und ich löse es. Und bei manchen Sachen siehst du ja im Prinzip auch, wenn du dir das anschaust, also auch größere Seiten, wenn du das Scrollbudget anschaust, dann weißt du teilweise schon, selbst wenn du nochmal über Paginierung 100.000 Seiten mit da reinpackst, bringt es dir trotzdem nichts, weil du einfach jetzt schon am Limit bist, sondern da hast du einfach ganz andere Stellen, wo du erstmal deine Hebel hast, bevor du irgendwie drüber nachdenken kannst, noch dem Crawler noch viel, viel mehr vorzuwerfen. Also
genau, das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, was sagen kann von jedem, der irgendwie jünger als SEO ist. Die Tools.
Schon wieder jemand, der uns in dem Podcast als alt bezeichnet.
Ihr seid irgendwie jünger als SEO ist, ja.
Genau, ihr seid schon alt als SEO, aber jung als Mensch. Aber es gibt Leute, die sind halt vielleicht jünger im SEO-Bereich. So, also. Ganz schlimm ist halt, wenn man sich auf diese Tools, also wenn du Tools anschmeißt und loslässt und dann sagst, ich fange an diesen Kram und dann kommt es genau das, dann kommt nämlich hin, oh, ich habe hier ein Problem mit der Paginierung. Nee, du hast ja ein ganz anderes. Also denk mal, was ist das eigentlich, was du erreichen möchtest vor Kunde? Und dann ist die Frage, willst du die 18. blaue Levi Jeans noch im Index haben oder brauchst du nicht die Landingpage zu Marke plus Gattungsbegriff oder Marke plus Produktart? Ist das nicht, was du eigentlich brauchst, weil da viel mehr Volumen ist, mehr Conversion etc. pp. Und das einfach mal dann sagen, okay, ich habe hier ein Problem, aber ist das mein eigentliches Problem oder will ich was anderes eigentlich erreichen? Und das unterscheidet meiner Meinung nach halt den Junior vom Standard oder Senior, weil der eine guckt halt, wie kann er, ich kriege hier eine Aufgabe und versuche im Haus die zu lösen und sagen, technischer Vorschlag, wie kriege ich das implementiert? Aber nicht fragt, ist das das eigentliche Problem? Und sobald ich auf der Ebene bin, bin ich aus dem Junior-Ebene raus.
Ja, und du siehst, finde ich, bei den Vorträgen häufig auch so, also Beispiele, die so sind, dass sie in einer sehr großen Dimension sind. Ich meine, ich habe ja eben auch sowas gezeigt. Und da habe ich...
Das war doch bunt.
Ja,
so,
aber
da... Diese ganzen Plästen, die da waren.
Ja, aber da kriegst du zum Teil ja auch so Fragen, so von wegen, ja, aber wir haben doch gar nicht 300.000 Keywords, sondern nur 5.000 Keywords. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Leute, die noch nicht auf dem Senior-Level, sondern vielleicht erst Junior sind, gucken, was sie sozusagen abstrahierend daraus mitnehmen können. Also was funktioniert in der kleineren Version? Was kann ich als Muster, was der da vorne vorstellt, mitnehmen? Wo kann ich im Prinzip etwas, was im Großen funktioniert, auch im Kleinen anwenden? Denn viele von diesen Sachen, von diesen Techniken oder von diesen Strategien funktionieren im Kleinen ja genauso.
Darf ich dir ein kleines Feedback geben?
Ja, natürlich. Okay. Muss das vor dem Mikro sein?
Ja. Du guckst so komisch. Nein. Also ich fand es extrem beeindruckend, was ihr dahingestellt habt. Ich hätte aber wahrscheinlich bei meinen Leuten, wenn die mir denen gesagt hätten, das will ich so machen, hätte gesagt, okay, du hast erklärt, wie es auf den SERP alles fein ist, aber wenn man das nicht, ich hätte es auch hundertprozentig verstanden, weil wir es im Thema sind. Wenn jetzt aber irgendjemand drin sitzt, der nicht im Thema ist, hätte ich es an einem konkreten Beispiel mit so einem Fünfer-Thema-Block oder so, weißt du, Baum aufziehen, so nachschauen, da mal nachguckt, die beiden SERPs klingt ähnlich, ist aber was anderes, haben wir weggeschmissen. Ein konkreten Beispiel einmal gemacht, so macht man es per Hand, kannst du machen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Abzweigung an der Entscheidung 4, 5, 6 und dann kann man das natürlich auch nochmal mal.
Das hatte ich ja mit diesem Excel, was ich da gezeigt hatte, mit diesem Excel-Export, der auf der untersten Ebene, also im unteren Bereich des Bildschirms war, angezeigt und danach dieses Beispiel mit dem Autokrediten, Hauskrediten, wo man dann halt auch sehen konnte, was ist das Cluster, was sind die Keywords, was ist das Main-Keyword, was sind die Neben-Keywords, die dazugehören. Aber ja,
ich hätte erst einmal per Hand durchgemacht,
ja.
Weil die Leute waren schon, ich habe es auch teilweise gesehen, so Bohnenkack, Kacheln.
Gut, kommt dann in die nächste Version.
Also für mich war die Form richtig. Mhm. Aber ich dachte halt, wenn du so irgendwie.
Nein, alles gut.
Meine Frage war eigentlich, habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass weniger strategische
Sachen. Also ich glaube.
Da hast du recht. Ja, das Gefühl hatte ich auch, ich kann dir zustimmen.
Ich glaube, wofür wir gerade gesorgt haben, ist, dass Marco nochmal unheimlich viele Videos verkauft. Videotickets verkauft.
Ja, ja. Zu Recht.
Also, und was wichtig ist, Nils hat sich bisher darüber gedrückt, über SEO Camping sein Learning noch zu sagen. Oh, stimmt,
ja. Nach 1,5 Stunden.
Ich habe eben was zum Thema Local mit eingeworfen. Ich habe
aber nicht da.
Nein, darüber sind wir auf die Local. Du hast die Frage gestellt, wie der.
Ja, er hat noch nicht sein Ding rausgebracht.
Also okay,
erstmal, wer bist du?
Nein, das das hatten wir schon, wer ich bin.
Ja, das hat er erzählt, aber ja.
Nils Danke von Matzak, hast du gesagt?
Nein, ja, ja. Matzak nicht, nein. Das wollen wir hier.
Nils Matzak von Contentfeed.
Nein, Contentfeed, genau. Contentfeed gehört zu Ströer, aber egal. Das,
ihr sucht Leute, ne?
Ja, wir suchen Leute, genau. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Nein, was ich... Also Learning ist, für mich ist tatsächlich auch so ein bisschen Learning, was Thomas eben schon gesagt hat, nämlich für mich war mehr bei der Contentix dabei als bei der SEO-Campix dieses Mal. Aber ich glaube, es liegt auch an dem, wer Zielgruppe ist oder wo auf welcher Flughöhe man so unterwegs ist. Also rein von den Vorträgen. Und das andere ist, was ich schön zu sehen fand, ich habe mir unter anderem den Vortrag von Martin Splitt angeguckt und dieses... Wir SEOs kriegen immer wieder diese Aussage von wegen Messbarkeit von SEO ist ja bla bla nicht gegeben und ihr habt dann immer irgendwelche Tools und dann habt ihr eine Sichtbarkeit, die hat aber nichts mit den, also die Rankings haben nichts mit dem Traffic zu tun und bla bla, aber AdWords ist viel besser, weil da kann ich direkt irgendwie den Erfolg messen, so ungefähr. Und jetzt hat uns Google dann ja tatsächlich mal solche Funktionalitäten zur Verfügung gestellt, wie so ein Lighthouse Report oder die Core Web Vitals und dann kommt von Google eigentlich sowas? Ja, aber das ist eigentlich mehr sowas, das sollte man so zur Orientierung nehmen. Aber da stehen so harte, knallharte Zahlen dran, auch mit ganz klaren Schwellen, wo sie sagen, bis dann ist es gut, bis dann ist es mittel, bis dann, ab dann ist es schlecht. Und gleichzeitig sagen sie, ja, aber bei vielen Sachen nehmt das nicht so ernst, sondern seht bei diesen Messwerten mehr so, bin ich in einem Bereich von 30 oder bin ich in einem Bereich von 90? Wo ich denke so, was zur Hölle? Und das fand ich echt traurig, um es mal so zu sagen. Und es gab so ein paar Nebensätze von Martin Splitt, die mir sehr gefallen haben, auch wenn sie eigentlich böse sind. Und die gehören, glaube ich, mit zu der Realität, die wir den Entwicklern und auch den SEOs mitgeben müssen. Nämlich dieses, dass er mehrfach gesagt hat, ihr müsst euch halt auch darüber im Klaren sein, dass wenn ihr eure Produkte in Ländern mit sehr schlechter Netzwerkinfrastruktur, wie zum Beispiel Deutschland, verkaufen wollt oder anbieten wollt, dann müsst ihr eure Webseiten schlanker machen und müsst darauf ausrichten, was dort als Infrastruktur vorhanden ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, was dieses eben nicht für, ja, da muss noch ein Schatten hinter oder wir wollen hier vielleicht eine Lightbox haben und deswegen geht irgendein Entwickler hin, weil er kein Zeitbudget hat. Dann nehme ich eben noch eine jQuery-Bibliothek und dann brauche ich da eine andere Funktion. Ja, aber die ist in dieser jQuery-Bibliothek nicht drin, deswegen nehme ich auch eine zweite jQuery-Bibliothek da rein, weil ich habe da ein fertiges Skript. Mhm. Und das ist halt einfach zu kurz gedacht. Und da, finde ich, haben diese Core Web Vitals auch dafür gesorgt, dass plötzlich die Entwickler Zeit für was gekriegt haben, wo sie eigentlich viel früher schon hätten dran sitzen müssen. Aber das ist ein Learning, glaube ich, bei den Unternehmen auch, dass denen klar sein muss, wenn ich einem Entwickler nur halb so viel Zeit gebe, dann ist das nicht das super Ausgefeilte, sondern das fällt mir an irgendeiner anderen Stelle doch wieder auf die Füße.
Genau, bist aber wieder bei Leuten, die Entwickler haben, wie gesagt, sobald man die nicht intern hat, sondern die extern sind und es wirklich Geld kostet, richtig viel, weil du extern beauftragen musst, da ist es schon eher eine Geschäftemacherei, weil er teilweise halt lustige Leute durch die Gegend rennen und dir eine ganze Menge Käse andrehen. Also das ist immer zweischneidige Sache.
Aber deswegen würde ich gerade, wenn ich keine Inhouse-Leute habe, würde ich mir wie so einen TÜV, einen externen, eine Agentur, einen Berater, was auch immer, dazu holen, der im Prinzip diese Arbeit entweder vorher schon im Angebot oder auch später bei dem, was abgeliefert wird, beurteilen. Ich meine,
du kostest ja nochmal Geld.
Ja, am besten also, gehst du zu einem, der diese EU da Digital Förderung sind die besten, die du kriegen kannst.
Also ich sehe auch das Elend draußen, was du ja
hörst. Wenn ich jetzt langsam wieder ein bisschen, dass ich die nicht genommen habe.
Was du aber im Verlag gar nicht mehr gesehen hast, weil du ja mit Verlag zu tun hast. Aber ich sehe das Elend da draußen, dass dort Webseiten entstehen. Also was du gesagt hast, 3 Seiten, 12.000 Euro für einen Bäcker.
Ja, das war schön. Mit den rechtlichen Seiten
waren es. Genau, ein Online-Shop, Magento, Standard-Theme, nichts. 70.000 Euro.
Ja, aber Typo 3 vor Launch
Typo 3, das Typo 3 soll mehrsprachig sein, kostet Aufpreis 12.000 Euro, obwohl es ein Haken setzen ist, so nach dem Motto.
Ja.
Der Mittelständler, der Kleine hat da gar keine Ahnung.
Ja.
Und jetzt soll er sich von allen von uns allen SEOs raussuchen, wo er hoffen kann, dass der Ahnung hat. Und also wir haben doch ein ganz, ganz großes Problem an der Stelle. Und dann komme ich immer wieder, ich unterrichte ja den ganzen Mist auch, und dann komme ich immer wieder, Hast du mal über Lastenheft nachgedacht, lieber Unternehmer? Ja, genau. Nee, Pflichtenheft haben wir. Ich sage, Lastenheft. Und mach das bitte nicht mit der Agentur, mit der du seit 6 Jahren zusammenarbeitest. Mach das selber, wenn du es nicht kannst. Frage explizit ein Lastenheft an und dann hast du deine Ruhe. Dann ist das niemals perfekt, aber irgendjemand hat dir geholfen, damit du eben genau auf diese Verarsche, dass jemand kommt und sagt, ja, pass mal auf deine Kurve. Also, krasses Beispiel, was ich hatte, 70.000 Euro Job ausgegeben vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Jetzt kommt Core Web Vitals, ich als SEO bemängle das und da schreibt die Agentur doch tatsächlich ein Angebot über 12.000 Euro, jetzt sich mal die Core Web Vitals anzuschauen. Da sage ich, nee, warte mal, ich habe vor einem dreiviertel Jahr ein System State of the Art angeboten. Das steht irgendwie so auf dem Angebot, also das Angebot war ein Viertelseite lang. Da steht State of the Art, ja, ist nicht ist mir alles bewusst. Da habe ich gesagt, aber warte mal, Google hat schon damals so Core Web Vitals so getrieben. Wollt ihr es euch mit eurem Kunden jetzt richtig verschätzen oder wollt ihr nochmal selber so ein bisschen so halbe wenigstens irgendwie machen?
Und dann kommt von dieser Agentur im Zweifelsfall irgendein uraltes Zitat von John Müller, was ihnen recht gibt.
Ja, das ist leider.
Also, Zitat gibt es ja auch ein paar.
Aber ja, genau, aber ist halt schwer. Okay, aber ich würde sagen, machen wir einen Sack zu, bevor die Leute dann irgendwie dreimal von auf dem Parkplatz am Arbeitsplatz kreisen müssen, weil der Podcast so lange geht und alles nicht
bis München weitergefahren.
Ich komme heute nicht, Chef.
Genau. Dementsprechend war schön, dass ihr zugehört habt. Hat euch gefallen. Crawlt die Videos. Marco freut sich sehr. Waren schöne Sachen dabei, auch viele, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Also leider war keiner von euch offensichtlich bei Rebecca, die ihn von anderen Leuten gehört hat.
Doch, ich war da. Ich fand's richtig gut. Vielen Aber ich wollte jetzt nicht Arsch kriechen oder so.
Och. Darfst du immer. Du darfst es.
Nein, ich fand es wirklich klasse und auch dieses, dass sie gezeigt hat, wie man in Neim an der Stelle Sachen umsetzt und so. Also fand ich richtig gut, ja.
Die Sachen finde ich immer stark. Also das Ganze mit Neim und auch mit Python und so weiter, auch der Vergleich damals von deinen Jungs. Das war einer der geflashtesten Vorträge überhaupt, mit denen ich hier gesessen habe auf der Campus war. Also ehrlich, jetzt muss ich mal ehrlich sagen.
Ich bin da auch mal geflecht, weil ich verstehe das halt auch nur halb.
Ja, genau. Vor allem auch dieses zu zeigen, dass es oft darum geht, eben Prozesse, die man regelmäßig durchläuft, damit einfach zu vereinfachen. Denn wie oft hat man das, man crawlt was, man macht 1000 Auswertungen und am Ende kommt dabei heraus, ach, der Kunde war noch gar nicht so weit. Und er sagt mir, ach, jetzt haben wir das geändert, crawlen Sie nochmal, machen Sie den ganzen Kram nochmal von vorne. Fängst du das alles wieder von vorne an, dann findest du irgendwie einen Fehler und er sagt, ah, nee, da haben wir nicht dran gedacht, warten Sie mal, morgen können Sie nochmal crawlen. Und da geht plötzlich so viel Budget weg und wenn man einmal diesen Prozess sauber aufgesetzt hat mit solchen Tools, ist der Hammer.
Ja, vor drei, vier Jahren von Patrick der Vortrag.
Ich stelle mir gerade die Zuhörer vor. Also die müssen sich jetzt leider, glaube ich, wirklich die Tickets kaufen,
damit sie das Rebecca können,
wo wir gerade reden. Damit sie verstehen, wofür
wir überhaupt auch nur ansatzweise eine Ahnung haben,
worüber wir gerade reden. Ihr könnt aber auch in Google einfach Nime Einführung oder Nime SEO, da sind wir sogar auf 1,
mit Nime auf 5. Das wird aber Knieme geschrieben.
Jetzt geschrieben wird es Knieme. K-N-I-E-M. K-N-I-E-M. Genau, damit sind wir, glaube ich, fertig. Vielen Dank an euch alle. War supi. Tschüss.
Danke.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah. Und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt Rank Well.